Es ist, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt, würdet ihr erwarten, ich könnte euch die gesamte Heilsgeschichte erklären. Das kann ich nicht. Darüber sinnen seit Jahrtausenden viel bedeutendere Theologen und Theologinnen nach, als ich es bin. Und doch wollen wir versuchen, ein bisschen zu schauen, was hat es auf sich mit dem Heilsgeschehen? Was hat es auf sich mit dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat? Und vielleicht können wir am Ende die Antwort darauf geben, war das nötig? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe und bete, dass es geschieht. Ich möchte gern zu Beginn beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dieser Passionszeit uns in Freiheit und in Frieden und ohne, dass wir uns bedroht fühlen müssen, hier versammeln können. Dass wir uns dein Kreuz vergegenwärtigen, dass wir dem auf die Spur gehen können, was denn eigentlich dein Werk ist, was deine Liebe zu uns ermöglicht hat. Ich bitte dich, dass du uns die Ohren und die Herzen öffnest, damit wir verstehen. Und öffne mir den Mund, dass ich in Klarheit und in Wahrheit rede. Amen. Fastenzeit. Fastenzeit ist eine Zeit, in der viele Menschen auf irgendeinen Genuss verzichten, in der sie sagen, ich esse kein Fleisch oder ich esse nichts Süßes, ich habe mal auf Kaffee verzichtet, das wisst ihr und das war nicht gut. Also es gibt immer Dinge in der Fastenzeit, auf die man verzichten kann. Die Frage ist nur, wozu tut man das? Warum verzichten wir? Was soll es bringen, auf Kaffee zu verzichten? Denn Kaffee trinke ich tatsächlich nicht, indem ich mir viel Zeit nehme und den Kaffee langsam trinke und dabei sinniere, sondern ich trinke ihn in der Regel nebenbei. Also auf Kaffee zu verzichten, auf ein Nebenbeigeschehen, bringt mich noch nicht weiter. Fastenzeit ist eigentlich Zeit, in der wir in unsere Gedanken in eine bestimmte Richtung lenken. Das Fasten beginnt im Kopf. Im Islam ist es sogar so, dass, das habe ich von einer Frau gehört, die zum Islam konvertierte, dass man seine Worte fastet, dass man überlegt, ganz genau überlegt, was sage ich. Gedanken überprüft, bevor sie zu Worten werden. Und wie ihr wisst, werden aus dem, was wir denken, unsere Worte und aus unseren Worten, werden unsere Taten, aus unseren Taten wird unser Schicksal. Also sehr klug zu überlegen und in der Fastenzeit ganz besonders sich darauf zu besinnen, was denke ich, was geht in meinem Kopf vor. Die evangelische Kirche hat ja jedes Jahr eine Zeit des Fastens unter ein bestimmtes Motto gestellt, die Zeit des Fastens, in diesem Jahr 7 Wochen mal ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen, der Wahrheit auf den Grund gehen. Was ist überhaupt Wahrheit? Die Wahrheit suchen ist Woche 1, in der wir uns seit Aschermittwoch befinden. Die Wahrheit suchen. Es ist oft so in unserem Alltag, dass wir aus Gefälligkeit lügen. Es sind dann die sogenannten Notlügen oder die Gefälligkeitslügen. Das ist so ein bisschen, man windet sich und möchte ja auch den anderen nicht verletzen. Schonungslose Ehrlichkeit kann in der Tat auch schonungslos sein und Menschen wirklich wehtun. Ihr werdet alle, nehme ich an, Menschen kennen, die genau so schonungslos ehrlich sind, dass sie immer und immer wieder verletzen dabei. Das hat mit Wahrheit allerdings nichts zu tun. Die Wahrheit sollen wir suchen. So ist die erste Woche überschrieben, dieser Passionszeit. Was ist überhaupt Wahrheit? Ich glaube, der berühmteste Text dazu steht im Johannesevangelium, in Johannes 18. Da fragt nämlich in dem Verhör von Jesus der Pilatus. Und es steht Folgendes geschrieben, Johannes 18, ab Vers 33b. Bist du der König der Juden? Fragte Pilatus Jesus. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit? Sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? In unserer Zeit und nicht in unserer Zeit, wenn man sich in der Geschichte umschaut, ist Wahrheit etwas, was nicht feststeht. Es gibt Wahrheit, es gibt Halbwahrheit, es gibt Unwahrheit und es gibt die sogenannte Lügenpresse. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er reinst die Wahrheit spricht, so ein Sprichwort. Also Wahrheit und Lüge, das scheint irgendwie ein Thema zu sein für Menschen und Wahrheit ist ein offenbar hohes Gut. Und doch gibt es dieses hohe Gut so gar nicht. Ich könnte dich heute Morgen fragen, steht mir das Kleid? Und wenn du denkst, nein, sagst du es wahrscheinlich nicht. Ich könnte dich fragen, hat es dir geschmeckt? Und wenn es dir nicht geschmeckt hat, sagst du es wahrscheinlich nicht. Ich könnte dich fragen, möchtest du gern dies oder das tun? Und wenn du es nicht tun willst, sagst du es wahrscheinlich nicht. Alles das sind Gefälligkeitslügen, weil ihr mich vielleicht nicht verletzen wollt oder weil ihr denkt, ah, wenn ich jetzt Nein sage, dann gibt es einen Konflikt und dann müssen wir wieder miteinander kämpfen, dann muss ich erklären, warum nicht und so weiter. Also gehe ich den leichten Weg und sage immer ja und versuche Nein zu tun. Wahrheit ereignet sich immer in Beziehung. Wahrheit ist kein Begriff, der feststeht und klar definiert ist. Sie ereignet sich immer in Beziehung. Wahrheit steht niemals solitär, also so einzigartig im Raum. Sie bezieht sich immer auf etwas. In der Bibel kommt der Begriff Wahrheit 164 Mal insgesamt vor. Davon 50 Mal im Ersten Testament und allein in den Psalmen 24 Mal. Wahrheit scheint also wirklich wichtig zu sein. Ich lese euch nochmal den Predigttext, den wir vorhin ja schon in der Wechsellesung kurz hatten. Ich lese ihn nach der Übersetzung der Basisbibel. Es ist Psalm 25, die Verse 4 bis 7. Da steht, zeige mir die Wege, Herr, die du bestimmst, und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen. Bringe mir bei, nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist es, Gott, der mir hilft. Und so will ich auf dich hoffen den ganzen Tag. Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr, denn schon seit Urzeiten handelst du danach. Aber an meine Vergehen sollst du nicht denken, auch nicht an die Sünden aus meinen Jugendtagen. Denk so an mich, wie es deiner Güte entspricht. Du meinst es doch gut mit mir, Herr. Lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, bittet der Psalmbeter. Was ist Wahrheit? Die Wurzel, ich möchte mit euch ein bisschen gucken, wo kommt das Wort her, Wahrheit im Alten Testament? Was ist die Wurzel davon? Und was bedeutet überhaupt Wahrheit im Alten Testament? In diesem orientalischen Denken, das uns eigentlich fremd ist. Die Wurzel ist Amen. Drei Buchstaben, Aleph, Mem und Nun. Amen. Wir haben heute schon Amen gesagt. Und damit gesagt, das ist wahr. Diese Wurzel bedeutet erstmal als Adjektiv, etwas hat Bestand, etwas ist von Dauer, etwas ist zuverlässig, steht fest, verursacht Vertrauen. Oder auch Amen bedeutet Glauben. Ich habe Glauben, ich glaube das. Als Substantiv meint Amen Festigkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Redlichkeit, Beständigkeit, Dauer und so vieles mehr. Ich habe in einem Wörterbuch nachgeschaut und in diesem Wörterbuch gibt es vier Seiten mit jeweils 8 Spalten dazu, eng beschrieben. Also dieses Wort, diese Wurzel hat eine unglaubliche Breite an Bedeutung, aber die Hauptbedeutung ist immer Festigkeit, Verlässlichkeit, Treue. Es ist noch etwa immer noch umstritten, wie man genau dieses Wort in diese Wurzel einsetzt und wie man sie genau definiert und übersetzt. Man muss immer den Kontext dazu sehen. Immer sehen, auf was bezieht sich dieses Amen. Worauf bezieht es sich? Es hat immer das jeweilige Subjekt, auf das es sich bezieht, bestimmt, was bedeutet Amen. Deutlich wird auf jeden Fall, dass die griechische Bedeutung von Wahrheit und die semitische Bedeutung von Wahrheit unterschiedlich ist. Wahrheit im Griechischen ist ein philosophischer Kunstbegriff. Wahrheit im Semitischen ist ein Beziehungsgeschehen. Wahrheit ist nicht statisch, aber sie bietet eine bestimmte Gewissheit, weil sie Zuverlässigkeit meint. Ich habe in diesem Wörterbuch dazu Folgendes gelesen. Was ist Wahrheit? Es gehört zum richtigen Verhalten des Menschen, dass er sich als zuverlässig, aufrichtig und treu erweist. Durch seine Treue stellt er sich in gebührender Weise in die Ordnung der Welt, zumal des sozialen Zusammenlebens. Deren Respektieren bringt Leben und Segen. Wahrheit bringt Leben und Segen. Wer wahrhaftig ist, der ist lebendig und ein Segen für die Menschen und für die Gesellschaft. Amen, so sei es. Der Psalmbeter sagt, zeige mir, lehre mich, ich möchte wissen, wie es geht, deine Barmherzigkeit, deine Wahrheit zu leben, lehre mich, deine Wahrheit zu verstehen und zu leben. Zeige mir die Wege, Herr, die ich gehen soll. Wie kann Gott mir denn Wege zeigen? Wie geht das? Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme und die so an meinem Glauben zweifeln, die sagen immer, ja, Gott, schweig doch. Wie kannst du denn wissen, was Gott dir sagt? Also er redet ja gar nicht mit uns. Und ich sage dann immer, doch, Gott redet mit uns. Gott redet mit mir, wenn ich bete, wenn ich zuhöre, wenn ich mir Zeit nehme. Er redet mit mir, wenn ich in der Bibel lese. Und er redet mit mir, wenn ich mit anderen in der Bibel lese. Gott redet mit mir, wenn ich Gebetsräume eröffne. Wenn ich in meiner Zweierschaft bete, dann redet Gott. Und in der Zweierschaft, also zwei Menschen verbinden sich miteinander im Gebet und das auf Dauer und zuverlässig, verbindlich, wahrhaftig. In dieser Zweierschaft, da spricht Gott und er korrigiert uns auch. Und er zeigt uns seine Wege. Eine Möglichkeit ist auch, nach dem Gottesdienst weiter am Text zu bleiben. Du kannst nach diesem Gottesdienst rausgehen und Kaffee und Tee trinken und über das spannende Fußballspiel vom Sonnabend reden. Oder vom Freitag. Oder was auch immer dir. Alles gut. Du kannst aber auch sagen, lass uns über den Predigttext weiterreden. Lass uns über den Wahrheitsbegriff weiter nachdenken. Was heißt es, Wahrheit zu suchen? Dann redet Gott mit uns. Er redet mit uns auf verschiedenen Wegen. Wir müssen nur glauben, dass er es ist, der mit uns redet. Bringe mir bei, sagt der Psalmbeter, nach deiner Wahrheit zu leben. Bringe es mir bei. Das heißt, es ist uns nicht von Natur gegeben, dass wir nach Gottes Wahrheit leben, sondern wir müssen es erlernen. Diese Bitte allerdings konfrontiert mich unter Umständen mit meinen eigenen Unwahrheiten, mit meinen Lügen, mit dem, wo ich mir und anderen und auch Gott was vormache. Es könnte ein wenig unbequem werden, aber immer, führt es zum Segen. Was ist denn jetzt Gottes Wahrheit? Seine Treue. Was ist Gottes Treue? Was bedeutet das? Am Anfang der Bibel, als Gott die Erde erschaffen hat, so wie es da geschrieben ist, steht nach jedem Tag, und siehe, es war gut. Und an Tag 6, und siehe, es war sehr gut. Gottes Wahrheit ist, die Erde ist sehr gut. Wenn ihr euch jetzt umschaut, dann sagt ihr vielleicht, naja, da gibt es aber noch viel Luft nach oben, da ist nicht viel gut. Was nicht gut ist an der Erde, das verursachen wir. Gottes Wahrheit ist, es ist sehr gut. Und wir machen daraus nicht gut. Das sind wir Menschen, es ist nicht Gott. Gottes Wahrheit ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes Wahrheit, Liebe. Gott zu lieben mit allem, was dich ausmacht, mit deinem ganzen Sein und deinen Nächsten und dich selbst, deinen Nächsten, so wie du dich liebst. Das ist Gottes Wahrheit. Und was machen wir daraus? Wie funktioniert das mit der Liebe? Wie geht das bei denen, denen ich nicht aufs Fell gucken kann, bei denen mir die Hutschnur hochgeht? Wie ist das mit denen, die arrogante Besserwisser sind und überhebliche Schnepfen? Was ist mit den schreiend überforderten Müttern und den brüllend genervten Vätern? Was ist mit dem, dem die Hand ausrutscht? Einmal, zweimal, dreimal und immer wieder? Was ist mit dem, dessen Worte die Seele verletzen, die so viel kaputt machen, dass der Schaden kaum wieder gut zu machen ist? Was ist mit denen, die ihre Sachen immer dort fallen lassen, wo sie gerade stehen und ich muss hinterherräumen? Was ist mit denen, die mir ihren Zeitplan aufdrücken, nur weil sie glauben, dass ihre Wahrnehmung die einzig richtige Wahrheit ist? Und so viele andere Beispiele noch. Ihr könnt in eurem Alltag schauen. Ich bin mir sicher, ihr kennt genug Menschen und genug Situationen, wo ihr nicht lieben konntet. Ich jedenfalls kenne davon ganz viele. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe. Liebe. Das ist die Wahrheit Gottes und wir verdrehen sie. Wir machen daraus unsere Selbstgerechtigkeit. Gottes Wahrheit ist: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft befreit hat. Gottes Wahrheit ist, Menschen gehören nicht in Knechtschaft. Menschen müssen frei sein, damit sie sich entfalten können. Menschen, egal welchen Geschlechts und welchen Alters, egal welcher Herkunft und welcher Religion, sie müssen frei sein, damit sie sich entfalten können. Das ist Gottes Wahrheit. Und wir, was machen wir daraus? Warum musste Jesus sterben? Er musste sterben, weil wir nicht imstande sind, Menschen zu lieben, ihnen ihre Freiheit zuzugestehen, weil wir nicht imstande sind, die Schöpfung als gut zu sehen und zu erhalten. Jesus musste sterben, weil wir unfähig sind. Gottes Wahrheit ist Freiheit, Wohlgefallen, Liebe. Gottes Wahrheit ist, der Mensch ist Gottes geliebtes Geschöpf. Sein geliebtes Geschöpf. Das ist die Wahrheit. Aber sehen wir die Wahrheit? Und können wir danach leben? Und wollen wir diese Wahrheit? Wollen wir Freiheit für alles, was lebt? Wollen wir Freiheit für diese Erde und müssen dabei vielleicht auf unseren Wohlstand verzichten? Wollen wir das? Herr, lehre mich deine Wahrheit und führe mich deine Steige, damit ich begreife, worum es im Leben wirklich geht, was wirklich Wahrheit ist. Die Wahrheit suchen ist der Auftrag in diesen Tagen, noch bis zum kommenden Mittwoch, danach geht es weiter. Da geht es dann um wahrhaftig mir und anderen gegenüber zu sein. Aber ich will euch auch noch sagen, was in diesem Psalm das Evangelium ist. Das eine ist die Ermahnung. Zeige mir deine Wahrheit, lehre mich deine Steige, deine Wege, deine Pfade, Herr. Dann könnte man ja denken, oh, das ist also schwer und das geht gar nicht. Und ich will das nicht verheimlichen. Wir machen uns kaputt. Wir sind es. Und das Evangelium: Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr. Denn schon seit Urzeiten handelst du danach. Aber an meine Vergehen sollst du nicht denken, auch nicht an die Sünden aus meinen Jugendtagen. Denk so an mich, wie es deiner Güte entspricht. Du meinst es doch gut mit mir, Herr. Gott meint es gut. In all unserem Versagen, in all unserer Unfähigkeit, Gottes Wahrheit wirklich zu erkennen und danach zu leben, meint Gott es gut mit uns. Und das erkennt schon der Psalmbeter im Alten Testament, der von Jesus noch gar nichts weiß. Der von Jesus noch gar nichts weiß und immer noch darum ringt. Am Ende steht Gottes Güte, seine Gnade. Der Psalmbeter weiß um die Gnade Gottes und wir dürfen das auch wissen. Christina Brudereck, eine der für mich wertvollsten Theologinnen und Schriftstellerinnen dieser Tage, sagt: Wenn ich mir ein Wort aussuchen müsste, nur eins, und nur an diesem Wort würde ich mich orientieren, ein Wort, das mein Leben bereichert und mein Leben rettet, dann wäre dieses Wort Gnade. Die Gnade Gottes. Es ist Gottes Gnade, die uns in seiner Wahrheit führt. Das ist wahr. Amen.